Greta ist ein Kind mit Asperger-Syndrom und genau deshalb konnte sie Donald Trump Paroli bieten und die Welt verändern.
Wen möchte ich hier vorstellen? Ich glaube, darüber kann man jetzt 3 Stunden sprechen, über diese faszinierende Person aus China.
Ja, vor allem, weil das ist ja das, was du, glaube ich, auch am Anfang meintest, warum Aktivisten so inspirierend sind. Die gehen Dinge an, die ja eigentlich überhaupt nicht machbar sind. Ja, da können sie auch große Unternehmer noch irgendwie mit im Schatten stellen dabei.
Die Kraft von Menschen, die eine Leidenschaft haben und sehr angstfrei einfach sind, sollte man nie unterschätzen, egal in welcher Situation, auch im Business-Kontext.
Ich finde, man sollte sich immer darauf konzentrieren, konstruktive Lösungen zu finden und nicht der Emotion folgen, Gegner besiegen zu wollen, auch wenn einem das schnell so geht.
Herzlich willkommen bei Learnings, einem Podcast von Orange bei Handelsblatt mit Joanna Marie Stolz, Tobias Kargol und Philipp Bündel.
Herzlich willkommen bei Folge 62 von Learnings, eurem von Orange bei Handelsblatt präsentierten Lieblingskarriere-Podcast am Mittwochmorgen.
Wir wollen heute darüber reden, was man von politischen Aktivisten lernen kann. Wir leben in aktivistischen Zeiten in einer zerrissenen Gesellschaft, würde ich sagen. Es gibt viele bedeutende Missstände, die zum Glück aktiv bekämpft werden, aber auch entsprechend viele Debatten darüber, was die angemessenen Mittel sind. Klimawandel, Asylpolitik, Nationalismus, Rassismus, Sexismus, Pandemiebekämpfung, ein buntes Sammelsurium von Streitthemen. Deshalb ist das Thema Aktivismus, glaube ich, für jeden von uns nachvollziehbar und auch sehr emotional. Wir schauen heute auf 3 berühmte Aktivisten, sprechen über ihr Schaffen und vor allem über ihre Methoden. Wie arbeiten sie und was kann man daraus lernen? In Folge 9 hatten wir schon mal ein ähnliches Thema. Damals ging es anlässlich von Black Lives Matter um Martin Luther King, Toussaint Louverture, Guerilla-Marketing generell, Kalle Lassen und Banksy. Das war schon eine sehr abgefahrene Mischung. Ich habe heute Angela Davis und Greta Thunberg dabei. Wen hast du ausgesucht?
Ja, da muss man erstmal ein bisschen durchatmen bei dem Thema, ne? Also schnallt euch mal an und nehmt euch mal eine Tasse Kaffee oder am besten eine große, denn die nächsten 5 Stunden, nein, Spaß natürlich, werden wir uns mit diesen spannenden Persönlichkeiten und noch viel spannenderem Thema beschäftigen. Ja, also super Thema, finde ich. Ich freue mich auch wirklich sehr, denn ich war letzte Woche und das war auch mit Grund unserer Entscheidung. Ich war nämlich in der Josef-Beuys-Ausstellung hier in Düsseldorf im K20, wer den nicht kennt, wobei den sollte man schon kennen, Beuys, deutscher Aktionskünstler, Bildhauer, Zeichner, Kunsttheoretiker und auch Professor an der Kunstakademie hier und ein großer Aktivist auch tatsächlich. Schlingensief zum Beispiel war Schüler bei Beuys und die Ausstellung war total spannend, denn da ging es tatsächlich weniger um ihn, was mich auch eher erst ein bisschen irritiert hat, weil man gar nicht viele Werke von ihm gesehen hat, sondern eher so ein bisschen wie so eine Hommage an ihn eigentlich und Menschen, die er auch durch sein Tun beeindruckt hat, ja, also andere Aktivisten, Menschenrechtler, Kämpfer, also Persönlichkeiten, die auf jeden Fall sehr umtriebig unterwegs waren und mich fasziniert das immer sehr, wenn Menschen ja irgendwie so das verkörpern, was sie machen und auch zu 100% das sind, wer sie sind und diesen Einsatz bringen, ne? Also wenn man gerade in so Ausstellungen geht oder so, dann finde ich, ist das immer faszinierend, Menschen, die so alles, also ihr ganzes Leben sozusagen so einer Sache ja auch irgendwo gewidmet haben, ne? Und ich finde, wir leben heute in einer Gesellschaft, du hast schon ein paar Probleme oder Herausforderungen auch genannt und in so einer Gesellschaft, in der irgendwie ja auch alles erlaubt ist, alles toleriert wird und ich glaube, das hat ganz, ganz viel Positives, ne? Akzeptanz und Toleranz von verschiedenen Themen. Auf der anderen Seite, was das eben auch mit sich bringt, ist, was ich finde, das ist meine persönliche Meinung, ist eine Auswirkung, dass Menschen keine klare Stimme mehr haben, keine Meinung, dass sie so mitschwimmen, weil irgendwie ja alles erlaubt ist, ja. Also sich selber irgendwie zu positionieren, fällt vielen sehr schwer. Also so ein Wischiwaschi, ne? Da stellen sich bei mir mal so die Nackenhaare hoch. Wahrscheinlich, weil ich auch mit meinen Themen immer sehr klar bin, aber das finde ich manchmal anstrengend. Und natürlich eine eigene Meinung zu haben, sich für etwas einzusetzen, bedeutet nämlich auch Anstrengung. Anders zu sein, anders zu denken, manchmal laut zu sein und genau das bringen unsere 3 Charaktere heute natürlich mit. Und nicht zu wenig, würde ich fast sagen. Ich habe heute dabei einen der Großmeister unter den politischen Aktivisten, nämlich Ai Weiwei. Er ist einer der weltweit führenden Konzeptkünstler und ein politischer Aktivist für das Recht auf freie Meinungsäußerung in China. Ja, da hat er sich ein Land ausgesucht, was gar nicht so einfach ist. Und jetzt Jetzt kommen wir aber zunächst zu jemandem, der uns, glaube ich, allen in den letzten, ja in den vielen letzten Jahren eigentlich viele Emotionen in uns ausgelöst hat, in welche Richtung auch immer. Und ich bin sehr gespannt auf Greta, die hast du nämlich heute als erstes dabei.
Ja, ich fand, sie ist eine naheliegende erste Aktivistin für heute, gerade weil alle sie so halt voll top of mind haben, ne, weil da kam jetzt niemand dran vorbei. Dementsprechend muss man da nicht ganz lange die komplette Geschichte nochmal aufrollen, die vielleicht jeder kennt. Aber ich wollte gerne nochmal kurz sagen zu dem, was du gerade meintest, musste ich noch daran denken, dass ich heute Morgen die Zeit gelesen habe in der App und da waren die neuesten zwei Überschriften, da sind die Deutschen haben eine extrem niedrige Frustrationstoleranz. Das ist jetzt beim Thema Aktivismus und wie die gesellschaftliche Lage ist und passt vielleicht zu dem, was du sagst, ne. Da ist ja auch immer glaube ich, für jeden im Privatleben schon die Frage, wenn die einen sehr für Impfen oder sehr gegen Impfen sind und trifft man sich jetzt eigentlich noch zum Grillen oder ist man jetzt verfeindet? Und es gab halt eben eine Menge solcher Themen in den letzten Jahren, wo es dazu kam. Andere Überschrift bei der Zeit war dann, wir müssen reden, in Klammern, aber nicht mit allen, wo es dann wiederum darum ging, ob man jetzt mit AfD diskutiert oder halt eben nicht. Also genau, ne, dementsprechend
absolut.
Fand ich Aktivismus, wozu dich der Herr Beuys inspiriert hat, ist auf jeden Fall ein Thema, was uns allen sehr viel sagt im Moment und gleichzeitig sind das halt eben Leute, die ja, oft auch extrem handeln und Extremes tun und an diesen Extremen zeichnen sich ja dann auch immer schön die Kontraste ab, sodass wir ganz gut daraus lernen können, ja, ob jetzt für unsere eigene Aktivistenkarriere oder auch einfach nur für sowas Lapidares wie Beruf und Karriere. Jo, und noch ein wichtiger Hinweis, denn wir haben ja neben diesen drei Themen noch ein viertes, denn Pia wird uns auch heute wieder Einblicke in die Zipgate Workhacks geben und da geht es heute darum, was sourced man eigentlich out, sagt man das so auf Deutsch, ja? Was sourced man out?
Sourced man aus. Ich glaube, das ist so ein Mischmasch, was man dann macht.
Was lagert man aus und was lagert man nicht aus? So, darum geht's und das lernen wir heute von Zipgate. Fangen wir an mit Greta Thunberg. Ihre Geschichte ist wahnsinnig inspirierend, weil sie auf den ersten Blick so unwahrscheinlich ist, finde ich. Also, da wollte ich es nochmal kurz zusammenfassen. Führen wir es uns vor Augen. Ein 12-jähriges Mädchen mit Depressionen, Essstörungen und Asperger-Syndrom beginnt sich gegen den Klimawandel zu engagieren. Genau genommen ging es ihr wohl auch wegen dem Klimawandel so schlecht, kann man lesen. Sie hat dem New Yorker mal gesagt, ich habe ein Spezialinteresse. Es ist sehr verbreitet, dass Menschen im Autismus-Spektrum ein Spezialinteresse haben. Und das ist bei ihr halt eben der Klimawandel. Und dieses Interesse begann, als sie mit 8 Jahren zum ersten Mal vom Klimawandel und den Auswirkungen, die die Wissenschaft erwartet, erfuhr. Und das hat sie depressiv gemacht. Das würde, hat ihr Vater zum Beispiel mal gesagt, ich weiß nicht mehr, ob das im New Yorker war. Das wird jetzt vielleicht nicht jeden so mitnehmen, aber leider deckt die Wissenschaft ja die Dramatik, mit der sie das selber wahrnimmt. Also, ne, bestätigt das ja. So, im ersten Schritt hat sie sich dann in jungen Jahren angeguckt, wie man eigentlich im Haushalt so Energie sparen kann, weil sie jetzt irgendwas tun wollte. Dann wurde sie Veganerin und im dritten Schritt weigerte sie sich, Flugzeuge zu nutzen. Und schließlich und endlich stellte sich die junge Greta mit einem Schild mit der Aufschrift Schulstreik für das Klima vor den schwedischen Reichstag, anstatt zur Schule zu gehen. Erst hat sie das täglich gemacht, dann ist sie runtergegangen auf immer freitags. Und die Zukunft war, lasst euch nicht eure Zukunft stehlen. Die Medien begannen dann darüber zu berichten. Da gab es dann erstmal so in regionalen Zeitungen mal so einen Bericht. Da steht so ein Mädchen vorm Reichstag, die hält so ein Schild. Ne? 2 Monate später machten in rund 100 schwedischen Kommunen Schülerinnen und Schüler mit und taten dort dasselbe. Und die organisierten sich unter dem heute berühmten Hashtag Fridays for Future. Irgendwo ab dem Punkt, wo man dann diesen Tipping Point erreicht hat, wird die Geschichte dann schon unglaublich. In Australien protestierten dann plötzlich 10.000 Schüler gegen den Klimawandel. Wir sind jetzt wenige Wochen danach, dass sie zum ersten Mal mit diesem Pappschild vor dem schwedischen Reichstag stand. Der Premierminister von Australien ließ dann verlautbaren, wir wollen mehr lernen und weniger Aktivismus in der Schule. Und Greta Thunberg antwortete dem Premierminister von Australien einfach auf Twitter, tut uns leid, Mr. Morrison, können wir nicht erfüllen. Noch im selben Jahr wurde sie zur UN-Klimakonferenz in Katowice eingeladen oder konnte dahin reisen auf jeden Fall, mit dem Elektroauto übrigens. Und sie traf auch noch im selben Jahr UN-Generalsekretär Antonio Guterres und hielt eine Rede, die viral ging. Nicht mal ein halbes Jahr nach dem Protestbeginn traf sie im Januar 2019 im Rahmen des Weltwirtschaftsforums in Davos die EWF-Chefin Lagarde. Okay. Das finde ich schon komplett abgefahren. Wir haben uns alle schon mal ein bisschen mit, ne, Tipping Point und Viralität und wie verbreiten sich Dinge beschäftigt. Ich auf jeden Fall sehr intensiv. Man weiß ja auch, dass heute die Dinge etwas schneller gehen, denn wir haben ja nicht nur auf Papier gedruckte Regionalzeitungen, wir haben Internet, Social Media und so weiter und so fort. Aber von einem Mädchen, das so den Druck, Drang verspürt, ich muss doch irgendwie was tun, hinzu, ich treffe irgendwie UN-Generalsekretär und IWF-Chef in unter 6 Monaten.
Ja, das ist Wahnsinn.
Okay, ich meine, dass die Mutter Opernsängerin ist und so weiter, das hatte vielleicht jetzt auch irgendwo geholfen, das weiß ich nicht, tut es ja für unsere Sache hier auch nicht so viel zur Sache, aber im Großen und Ganzen hat sich das ja organisch entwickelt. Es ist ja nicht so, ne, als hätte die Mutter irgendwie die Frau Lagarde irgendwie persönlich gekannt und gesagt, hör mal, häng doch mal ein bisschen mit meiner Tochter rum, sondern genau. Das hat sich aufgedrängt durch öffentlichen Druck, weil so viele, gerade so viele Kids halt eben dabei mitgemacht haben. Und die Erklärung ihrer Wirkung liegt für viele darin, dass sie die Klimakrise einfach sehr, sehr ernst nimmt und sehr emotional darauf reagiert, auch öffentlich. Und das führt uns und der ganzen Welt vor Augen, dass die Fakten eben genauso ernst und dramatisch sind, wie sie darauf reagiert. Nur, dass wir sie bisher aus reiner Verdrängung nicht so aufgenommen haben. Man merkt, dass Gretas Reaktion eigentlich die einzig richtige wäre, dass uns unsere Psyche aber scheinbar davon abhält, die Wahrheit wahrzunehmen, damit wir mit unserem Alltag weitermachen können, würde ich mal so interpretieren. Ja, wenn wir nicht so schlicht darin wären, langfristig rational zu handeln, würden wir morgen wahrscheinlich nicht zur Arbeit gehen, sondern uns mit einem Schild vor den Reichstag stellen. Und ich glaube, dass sie genau das macht, ist der ganze Gag und das ganze Geheimnis von dieser enormen Wirkung, den das halt eben macht. Es ist wahrscheinlich dann gar nicht so unwahrscheinlich, wie es mir am Anfang vorkam, dass ein Mensch mit Asperger uns die Augen öffnet, weil wir an der Stelle wahrscheinlich behindert sind und sie halt eben nicht. So, sie kriegt das halt hin, was wir aus psychischen Gründen nicht auf die Kette bekommen. Und es ist auch gar nicht so unwahrscheinlich, dass eine 12-Jährige die erste ist oder die ist, die sowas startet. Und dass hier Kinder eine Revolution lostreten, ich würde es tatsächlich so bezeichnen. Also wenn man alleine im Moment, man muss ja nur Fußball im Moment gucken, dann hat man immer von einem großen Autohersteller da die Banner, dass die bald dann irgendwie gar keinen Sprit, Benzin mehr und so weiter und alles klimaneutral und so, ne? Das ging ja schon relativ schnell und vielleicht ist der berühmte Elon Musk mit seinen Flügeltüren auch irgendwie ein Teil davon und das ist natürlich nicht alles nur Greta Thunberg, aber sie ist einfach ein Riesenfaktor da dran und es ist einfach, glaube ich, ein riesengroßer Wandel, der jetzt gerade stattfindet und das auch zum Glück. Heute ist ja der Kampf gegen den Klimawandel schon fast Usus. Nicht komplett, also sind auch nicht alle der gleichen Meinung, aber ne, so, es ist auf jeden Fall der Tipping Point erreicht, um dahin wieder zurückzukommen und es passieren Dinge. Und ja, Kinder sind ja irgendwo die Abgesandten aus der Zukunft, die müssen ja da drin leben, ne? Und die sind halt heute schon da und die können auf die Idee kommen, was zu sagen und von daher gar nicht so unwahrscheinlich und unrealistisch, dass das dann halt, oder überraschend, dass dann halt eben es Kinder sind, die einem die Augen öffnen. Wir glauben ja, dass unsere Freiheit, an der des Nächsten endet, um mal auf Immanuel Kant zurückzukommen. Und dann stellt sich ja die Frage, wieso dürfen wir dann heute die Freiheit haben, einen Dodge Ram zu fahren, wenn das die Freiheit unserer Kinder und Enkel entscheidend einschränkt? So ein Gedanke muss man dann aber auch erstmal haben, ne? Vor kurzem wurde in Deutschland entschieden, dass die Rechte zukünftiger Generationen nicht weniger wert sind als die Rechte der heute Lebenden. So, das macht so eine ganz neue Dimension auf. Konkret hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass das deutsche Klimaschutzgesetz nicht mit den Grundrechten vereinbar ist, weil konkrete Maßnahmen zur ausreichenden Reduktion der Emissionen fehlen. Ja, hat man gesagt, ihr tut da nicht zu viel, ihr erreicht das ja so gar nicht. Wo sind denn die Regelungen? Das geht so nicht. Und das ist halt nicht mit Grundrechten vereinbar. Das Gericht musste halt wegen einer Verfassungsbeschwerde darüber entscheiden und stellte dann fest, Zitat, die zum Teil noch sehr jungen Beschwerdeführenden sind durch die angegriffenen Bestimmungen in ihren Freiheitsrechten verletzt. Also, es waren eben auch sehr junge Leute, die dann eine Verfassungsbeschwerde eingereicht haben und denen wurde im Endeffekt Recht gegeben. Zukünftige Menschen haben nicht weniger Rechte als gerade lebende Menschen. Wow. Ja. Kopfexplosions-Smiley. Ich weiß nicht, ob das alles passiert wäre, wenn Greta nicht begonnen hätte, ihr Pappschild hochzuhalten. Und ja, das ist dann doch schon ganz schön abgefahren, wenn man drüber nachdenkt. Und da steckt dann auch wieder noch was Spannendes drin, denn jetzt haben wir gerade darüber geredet. Man könnte erstmal sagen, was willst du schon erreichen? Du bist jung, du hast Asperger, vergiss es, guck mal, dass du hier Fernseher-Standby regulierst, aber ansonsten wähl die Grünen, mehr kannst du gegen den Klimawandel nicht tun. Am Ende, wie sie selber mal gesagt hat, waren sowas dann plötzlich, war das ihre Superpower. Ja, dementsprechend, ich habe im Netz, ich verlinke euch das auch nochmal, Learnings von Greta Thunberg, eins gefunden, was ich dazu sehr passend finde, Embrace who you are. Ja, Greta ist ein Kind mit Asperger-Syndrom und genau deshalb konnte sie Donald Trump Paroli bieten und die Welt verändern. Und dementsprechend, wenn man, ist das mindestens inspirierend, wenn man selber Dinge hat, wo einem gesagt wird, das sei ein Handicap, Eventuell ist es eine Superpower. Ich würde dann noch ganz kurz gerne die Brücke zu Angela Davis schlagen, über die ich dann später sprechen werde. Die ist Jahrgang 44, also deutlich älter, und würde noch mal gerne was zum Thema Erfahrung versus Jugend sagen. Hast du dich mal, weil das ja vielleicht in deinen Bereich reinfällt, mal mit Reverse Mentoring beschäftigt?
Ja, tatsächlich. Also das Lustige war, ich habe das vor einigen Jahren mal selber eingeführt, ohne dass ich wusste, dass es einen Fachterminus Reverse Mentoring gibt. Und über 1-2 Jahre in einer Agentur mit einer jüngeren Mitarbeiterin das quasi gemacht. Und die hat mir jede Woche neues, digitales, cooles Wissen, Gadgets und so vorgestellt. Ich habe ihr dazu Feedback gegeben. Also wirklich so nicht so, Johanna, erzählt jetzt mal die Welt, erklärt mal die Welt, sondern andersrum. Also total cool. Und das mittlerweile ja tatsächlich ein Tool, was in Unternehmens-Change-Prozessen eingesetzt wird auch. Also ganz spannend. Erzähl Krass. Mal. Wie? Ja, voll cool.
Wir haben es ja auch nicht vorher abgesprochen. Das zeigt sich einmal mehr, warum es so spannend ist, dich dabei zu haben. Ich hatte das Thema auch gar nicht auf dem Schirm. Also Reverse Mentoring habe ich dann auch irgendwie bei der Recherche zum ersten Mal, ich weiß gar nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin, aber von gehört. Aber also es ist ja, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber die Idee ist so ein bisschen, dass junge Berufseinsteiger erfahrenen Führungskräften etwas beibringen und nicht andersrum, wie man es erwarten sollte.
Genau.
So.
Ja.
Genau. Und
also gar nicht nur Führungskräfte, ne, sondern wirklich, also einfach dieses nicht nur jung lernt von alt und erfahren, sondern andersrum auch alt, jetzt mal ne, plakativ gesagt, lernt eben von jung. So, und das eben einzusetzen, auch gerade in Veränderungsprozessen, in der Digitalisierung jetzt ganz viel, ne? So.
Super spannend. Ja. Und ich fand, da trafen sich die zwei Blöcke, denn auf der einen Seite können wir jetzt gucken, was können wir eigentlich von Greta Thunberg und all den anderen aktivistischen Jugendlichen lernen. Und dann Angela Davis, die halt Jahrgang 1944 ist. In einer Rede beim Women of the World Festival in London hat Angela Davis mal gesagt, oft nehmen wir an, dass wir nur herausfinden müssen, was die berühmten Aktivisten der Vergangenheit getan haben, um zu wissen, was wir zu tun haben. Das führe dann aber allzu oft zu rückwärtsgewandten Antworten. Denn was gestern progressiv war, kann ja heute schon wieder konservativ sein. Das fand ich interessant. Schließlich lernen wir hier zu Recht auch sehr viel von großen Menschen der Vergangenheit. Ne?
Ja.
Und Angela Davis hat vor ein paar Jahren, da war sie 73, gesagt, heute ist sie, glaube ich, 77, das Wichtigste, was ich in diesem Alter, also in dem sie jetzt ist, in meinem Leben lerne, kommt von jungen Menschen. Das ist ja auch logisch, wenn man dranbleiben will. Und ich glaube, das fängt nicht erst mit 70 an, dass man von Jüngeren lernen kann. Das fängt halt auch schon mit 30 an. Ein Freund hat mir letztens zum Beispiel davon erzählt, da war eine hat ein Mädchen ein Schülerpraktikum in dem Unternehmen gemacht, wo er arbeitet. Und er meinte, er hat sich dann 2 Stunden Zeit genommen und da sollte er ihr eigentlich was erzählen. Und im Endeffekt hat er sie nur ausgefragt, um was über Gen Z zu lernen. Das war jetzt so ein bisschen Marktforschung, aber ich fand den Gedanken einfach richtig. Und ich habe das auch schon öfter in Bewerbungsgesprächen gehabt. Ich führe immer sehr lange Bewerbungsgespräche und die besten sind die, nach denen ich mehr über mein eigenes Unternehmen weiß als vorher. Von jemandem, der von außen drauf schaut und sich unvoreingenommen Gedanken macht. Ja, keine Erfahrung zu haben, heißt ja irgendwie auch immer, keine Schranken im Denken zu haben. Also ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber mir ist es bei mir selber schon aufgefallen und auch bei Kollegen dann, dass es manchmal auch sehr anstrengend sein kann, wenn jemand gerade neu ist und dann so nervigerweise 20 Dinge vorschlägt, von denen 10 schon mal oder auch 20 schon mal besprochen und abgelehnt wurden. Und ja, danke, bin ich auch schon drauf gekommen. Aber und beim 21. denkst du dir irgendwann, Moment mal, während du das gerade so erklärst, warum man das natürlich nicht macht, ja, aber Moment mal, warum machen wir es nicht eigentlich einfach trotzdem? Na, und dafür ist das immer wieder, finde ich, so viel wert, sich diesen Prozess auszusetzen, auch wenn es vielleicht ein bisschen mühsam ist, so Sachen zum 5. Mal dann irgendwie zu erklären. Aber öffnet einem manchmal die Augen. So, weil
Total. Ne,
genauso wie Greta Thunberg halt keine Ausreden gelten lässt und uns allen dann irgendwann vor Augen geführt hat, wie dramatisch eigentlich der nahende Klimawandel ist oder der schon begonnene Klimawandel. Also, zweites Learning für mich, setz dich der Naivität von Außenstehenden aus. Sie haben keine Ahnung und deshalb liegen sie genau richtig.
Wow, ja, jetzt hast du noch ein bisschen hier Angie mit reingebracht, sozusagen. Genau.
Die Brücke schon mal geschlagen,
sehr cool. Ja, Greta ist einfach faszinierend nach wie vor. Ne? Also die ist ja jetzt ein bisschen, also jetzt glaube ich auch bedingt durch die Pandemie wieder so ein bisschen in den Hintergrund geraten. Ne? Das war ja letztes Jahr noch Anfang des Jahres und davor irgendwie die paar Jahre. Aber mit was für einer Konsequenz sie ja einfach ich sag jetzt mal ganz platt, allen auf den Sack gegangen ist. Ne? Also es war ja wirklich am Ende, die war ja nirgendwo mehr wegzudenken. Also egal wo, überall war sie dabei, hat mit unheimlicher Brillanz ja einfach gesprochen, wo du ja manchmal gedacht hast, Wahnsinn, mit 14, also 12 hat sie angefangen, aber dann so die Hauptphasen waren ja jetzt zwischen 14 und, na, wie alt ist sie jetzt, 17?
Sie ist im Januar tatsächlich 18 geworden.
Ja, guck sie an. Ne? Also von daher, ich glaube, so die Hochphase ihres Schaffens haben wir ja, ich sag mal, in den letzten 5 Jahren, würde ich sagen, mitbekommen. Ne? Also 4, 5 Jahren mit Fridays for Future, wie das halt losging und was für eine Welle das ausgelöst hat. Und dann weltweit, du hast es ja vorhin gesagt, also innerhalb von 6 Monaten irgendwelche Termine bei der UN zu bekommen oder auch, dass Donald Trump ja sozusagen, dass die beiden sich ja per Twitter dann gekäbbelt haben. Ja, also ich meine, das musst du erstmal schaffen, ne? Also solche Aufmerksamkeit zu erregen. Und das war, weil sie einfach tatsächlich sehr konsequent war in dem, was sie getan hat. Ne? Also allein diese Reisen, Elektroauto oder mit dem Schiff, das war doch dann diese, wo sie dann in die USA ist und so, was einfach dafür Aufsehen gesorgt hat. Und dann natürlich, und wahrscheinlich ist da das Einwirken ihrer Mutter als Opernsängerin doch nicht ganz unwichtig. Sie hat ja einfach sehr eine Begabung gehabt, sehr, sehr scharf zu sprechen auch, sich auszudrücken. Die hat ja Reden gehalten, da kann sich ja der ein oder andere wirklich was von abschneiden, ne? Und dann in so einem jungen Alter so auf den Punkt die Dinge irgendwie gebracht. Und dann klar, die Emotion, die dann irgendwann auch noch mit reinkam, wo man dann ja sehr kontrovers diskutiert hat, ist das alles eine Show oder nicht, ne? Das waren dann ja auch mal so Phasen, die dann kamen. Nichtsdestotrotz, was sie geschafft hat, diese Bewegung zu starten, dass in dem kleinsten Ort im Buxtehude, ja, oder im kleinen Mühlheim an der Ruhr, die Kinder auf die Straße gegangen sind, ja, an einem Freitag, Wahnsinn. Und die Lehrer konnten nichts machen. Am Ende des Tages haben sie mitgemacht, weil sie das erlauben mussten, ja, so ein Stück weit irgendwo.
Und sogar
irgendwo.
Auch die Politik.
Ja, also, und die Politik, ne? Natürlich, also genau. Ja.
Auch Angela Merkel hat mal irgendwann so in Frage gestellt, ob das eigentlich alles so mit rechten Dingen zugehen könnte. Da müsste doch jetzt irgendwie, da stecken die Russen hinter oder solche Kommentare gab es mal. Aber es hat nicht lange gedauert. Dann haben sich alle eher gedacht, ich glaube, es ist besser, das Segel in den Wind zu drehen. Ne? Und dann waren plötzlich alle so Team Greta.
Ja, da waren ja so ein paar Verschwörungen, auch mit den Eltern, wo die Eltern angestellt sind und ob das nicht mit irgendwelchen Konzernen, die sich dann jetzt für Klimawandel, also da gab es ja viele Dinge, die dann da immer aufgekommen sind, so, ne? Aber das bleibt ja gar nicht aus, wenn du so eine medienwirksame Person wirst, der Öffentlichkeit, dass dann auch geschossen wird. Gar keine Frage. Klar. Von daher, ja, spannend auf jeden Fall. Also kann man sehr viel von ihr lernen. Ich glaube, Embrace Yourself hattest du, glaube ich, ne? Oder Embrace Who You Are. Ja. Ich glaube, das ist ganz wichtig und auch nochmal so auf ihre ja vermeintlichen Schwächen, ne? Also eigentlich aus einer sehr aus diesem Asperger-Syndrom heraus, dann mit einer Essstörung in jungen Jahren, also schon ein Mensch, der sehr stark nicht eine, ich sag mal, sehr heile Welt, platt gesagt, erlebt hat, ne, sondern für sich ja schon sehr stark in, wahrscheinlich sehr oft in vielen Gedanken sich auch gekreist hat, mit 8 Jahren sich schon über diese Themen zu aufzuregen innerlich. Also wenn ich überlege, die Kinder, meine Patenkinder oder so, die auch wahnsinnig ambitioniert schon einfach sind in so jungem Alter. Aber das ist ja von ambitioniert zu, ich kriege einen Termin bei der UN, ist ja schon nochmal ein großes Feld, ne, sozusagen.
Das ist auch super spannend für einfach so Selbstwirksamkeit oder wie man es nennen soll, ja. Denn wenn das so war, dass sie schon in jungen Jahren, vielleicht auch verstärkt durch Asperger, halt dann Essstörungen und so Depressionen sogar bekommen hat, dadurch dann darauf zu reagieren, indem man was tut, ne? Und da fühlt man sich ja auch bestenfalls selber besser am Ende. Und das ist ja ein krasses Beispiel, wie das dann halt funktioniert hat, anstatt sich halt irgendwie zurückzuziehen. Und ne, vor allem, weil das ist ja das, was du, glaube ich, auch am Anfang meintest, warum Aktivisten so inspirierend sind. Die gehen Dinge an, die ja eigentlich überhaupt nicht machbar sind. Ja, ne? Da können sie auch große Unternehmer noch irgendwie mit im Schatten stellen dabei. Also du bist ein kleines Mädchen aus Schweden und du möchtest den Klimawandel stoppen. Das ist noch ein bisschen schwerer, als du bist Elon Musk, PayPal, Milliardär sogar, Million, weiß nicht wie viel er da, aber er war schweinereich.
Auf jeden Fall.
Und überlegst dir dann, ich möchte was gegen den Klimawandel tun, indem ich Tesla kaufe.
Klar.
Ne? So, die Ausgangslage war schon nochmal ein bisschen eine andere.
Ja.
Und von daher, ja, mindestens inspirierend.
Auf jeden Fall inspirierend und so, so mutig. Wahnsinnig mutig, finde ich einfach, ne? Also das ist ja was, was wir, glaube ich, was sich so ein bisschen durch unsere Geschichten auch ziehen wird. Einfach der Mut, von Menschen, die sehr angstfrei einfach Dinge tun. So. Und dieses Machen, das ist ja etwas, was wir auch in vielen Folgen einfach haben. Menschen, die etwas bewegen, sind ja oft Macher, die einfach Gas geben und anfangen. Und dann aber natürlich ist es immer die Frage, in welcher Komfortzone bewege ich mich? Und Aktivisten sind definitiv außerhalb der Komfortzone unterwegs. Aber sowas von mit großem gesellschaftlichem Interesse. So, ne? Und von daher, ja, super spannend. Und jetzt kommen wir, würde ich sagen, einfach mal zu meinem Blog. Und ich habe jetzt gerade einfach parallel mal geguckt, weil mich das interessiert hat, ob Ai Weiwei mal Greta Thunberg getroffen hat. Hat er nicht, aber er war tatsächlich in seiner Wirkenszeit in Berlin, da komme ich gleich auch noch drauf, hat er an einigen Friday for Future Bewegungen Tagen sozusagen teilgenommen. Und er sagte selber in einem Zitat, "Every kid engaged is much cooler than me." Also der coolste Typ auf dem Planeten oder also ich aus meiner Meinung eine sehr inspirierende Person, sagt halt darüber, über die nachfolgende Generation, dass ihn das inspiriert, das mitzuerleben. Und das ist schon so ein bisschen ein Ritterschlag, würde ich fast sagen, den er da auch der kleinen jungen Greta aus Schweden mitgibt sozusagen. Genau, und damit starten wir auch direkt. Und zwar, ja, mit Ai Weiwei. Ja, geiler Name. Als ich angefangen habe zu recherchieren und gemerkt habe, das ganze Netz ist einfach voll, dachte ich kurz, nicht Ai Weiwei, sondern Oh Weiwei. Was habe ich mir da angetan? Oh weh. Wen möchte ich hier vorstellen? Ich glaube, darüber kann man jetzt 3 Stunden sprechen, über diese faszinierende Person aus China. Und habe mich dann da so reingefuchst und euch auf jeden Fall so die wichtigsten Punkte seiner Historie und seines Wirkens, seiner Schaffenszeit mitgebracht. Denn er ist nicht wie viele Künstler, die wir manchmal vorstellen, schon sehr alt oder gestorben. Er lebt noch und ist auch immer noch jemand, den man von der Seitenlinie sozusagen, um mal in Fußballsprache gerade zu sprechen, sich anschaut und anschauen sollte. Also ein ganz verrückter Typ. Das Netz ist voll von ihm. Er hat mich 2019 nicht das erste Mal, aber ich sag mal das erste Mal so richtig inspiriert und zwar auch bei einer Ausstellung und ich bin nicht angestellt von den Düsseldorfer Akademien, aber bei einer Ausstellung 2019 im K20 hier in Düsseldorf mit einer seiner größten Werkschauen damals tatsächlich und das hat mich sehr fasziniert, denn er ist Konzeptkünstler, Bildhauer und Kurator, natürlich politischer Aktivist, habe ich gerade schon gesagt und dort gab es eben eine Ausstellung in 2019, wie gesagt, eine die größte in Europa tatsächlich, bei der es eben ganz stark um seine künstlerische Schaffenszeit ging, in Verbindung mit seinem politischen Aktivismus. Und das sagt er selber, dass das ihn selber nochmal total fasziniert hat in dieser Ausstellung. Diese beiden Welten, die er da so leidenschaftlich sozusagen lebt, zusammengebracht zu haben. So, und man hat ja manchmal das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du auch so jemand bist, der gerne in Ausstellungen geht, wenn man so durch so, gerade wenn man so Konzeptkunst sieht oder sowas, hat man ja manchmal dieses Gefühl von so, ist das Kunst oder kann das weg? Ja, so ganz oft. Und da musste ich ein bisschen schmunzeln, weil Joseph Beuys, da kommen wir nämlich, bin ich ja vorhin schon drauf gekommen, dieser Satz ist tatsächlich in einigen Situationen von Beuys entstanden. Ja, ist das Kunst oder kann das weg? Ist ja so ein, ich sag mal, so ein Kühlschrank-Magneten-Kaffeetassenspruch, den so jeder kennt und jeder mal floskelmäßig verwendet. Aber jetzt lernt ihr was hier, ja, sowieso. Und zwar Joseph Beuys, das als Randnotiz, aber ich fand es ganz interessant, weil wir diesen Spruch so oft benutzen, hat sehr viel mit Fetten und Ölen gearbeitet, also mit anderen Materialien sehr dreckige Arbeit gemacht, im wahrsten Sinne des Wortes. Und die Putzfrauen und ein Hausmeister haben während Installationen in den 70ern und 90ern jeweils einmal die Flecken an der Wand weggeputzt, der Handwerker, eine ganze Nacht lang, ja. Und die Putzfrau hat einmal in einer Kinderbadewanne, die für irgendwas inszeniert wurde, Gläser gewaschen, die am Abend irgendwie angefallen sind, die Arbeit, ja. Und dann, glaube ich, in den späten 90ern oder Anfang 2000er wurden sogar mal Installationen von ihm weggeschmissen, weil man dachte, Öl Ölfässer, keine Ahnung, ja, irgendwas. So, und daher kommt das. Ist das Kunst oder kann das weg? So, Joseph Beuys also. Ne? Jetzt wisst ihr auch, woher das kommt, aber das soll ja heute gar nicht das Thema sein. Aber es ist tatsächlich oft so, wenn man gerade so Konzeptkunst sieht, viel von Aktivisten, viel mit Werkstoffen gearbeitet wird, dass man ja manchmal, wenn man nicht zwingend total in der Kunstszene aufgewachsen ist, sich manchmal diese Frage stellt. So, aber fangen wir mal ganz vorne an bei Ai Weiwei. Und zwar, er wurde 57 geboren und zwar in China geboren, als Sohn von Gao Ying und dem chinesischen Dichter, Maler und Regimekritiker Ai Qing. So, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Regimekritiker, also der Apfel fällt nicht so weit vom Stamm, ne? Musste ich ein bisschen schmunzeln, als ich das gelesen habe. Denn sein Vater war tatsächlich zur Zeit seines Erwachsenwerdens 20 Jahre in einer Verbannung. Ja, also wegen Malerei und wegen Regimekritik war sein Vater sozusagen, ich weiß nicht, ob man sagen kann, weggesperrt, aber auf jeden Fall in 20-jähriger Verbannung sozusagen. Und er ist dann in Teilen der Mongolei und in Xinjiang groß geworden, einer autonomen Region. Er hat noch einen Halbbruder, der auch Maler ist, der sogar viel berühmter in China ist als er. Kann man ja gar nicht glauben, dass jemand berühmter ist als Ai Weiwei. Aber sein Bruder ist auch Maler. Also sehr viel aus der Familie schon mal kommend. Gerade diese Begabung oder wahrscheinlich auch diese Auseinandersetzung einfach mit diesen regimekritischen Themen. So kommt ja nicht von ungefähr. Mit ungefähr 20 schrieb er sich dann in Peking an der Filmakademie ein und studierte dort unter anderem mit sehr berühmten chinesischen Regisseuren. Die Namen erspare ich euch jetzt, weil die können wir uns eh nicht merken. Aber auch nochmal interessant, vielleicht auch für sein späteres Wirken, da hat er schon sehr früh Kontakte zu wirklich berühmten Regisseuren geknüpft, also Filmakademie. Er wurde dort ein Gründungsmitglied der Künstlergruppe Stars Group, die eine chinesische Kunst nach staatlicher Linie ablehnte. So, da kommt der Revoluzer schon zum Vorschein, gründet also eine Gruppe an der Uni. Nichts Ungewöhnliches, gab es ja auch viel, diese Bewegungen. Und die erste inoffizielle Ausstellung dieser Gruppe, die an einem Zaun neben der Pekinger Nationalgalerie stattfindet, erregt internationale Aufmerksamkeit. Also da geht's schon los, ne? Der kleine Ai sozusagen mit seinen jungen 20 Jahren in seiner Künstlergruppe schon totaler Revoluzer sozusagen. Er hat sich viel inspirieren lassen zu den Zeiten von Künstlern in New York in der Zeit und ging dann auch ein paar Jahre später nach New York und lebte dann da so 12, 13 Jahre. Und in dieser Zeit beschäftigte er sich sehr, sehr viel mit Performance, Konzeptkunst, Kunst, Dadaismus, wem von euch das nicht sagt, ne, ist eine künstlerische und literarische Bewegung, die eben konventionelle Kunst ablehnt und oft parodiert. Ne? Also das ist ja gerade die Zeit, oder Aktivisten sind oft auch Verfechter des Dadaismus, ist ja klar, macht ja Sinn. Ne? Konventionelle Kunst wird abgelehnt, etwas wird parodiert und eben auch Pop-Art. Das war ja auch die Zeit zwischen 80 und 90, früher schon natürlich Andy Warhol zum Beispiel, großer Inspirator für Ai Weiwei auch gewesen. Und er studierte dann an der Parsons School of Design, weltberühmte Designschule in New York. Er hat ein Stipendium bekommen, hat das Studium aber nicht abgeschlossen, weil er Prüfungen nicht bestanden hat und dann das Stipendium nicht verlängert wurde. Bisschen blöd. Naja, also er ließ sich inspirieren von Pop-Art-Kunst, von Konzeptkunst, von Menschen, die schon sehr systemkritisch eben Kunst gemacht haben. Jasper Johns, Marcel Duchamp sind vielleicht Namen, die ihr neben Andy Warhol auch kennt. Also systemkritische Künstler. Er kehrte dann irgendwann wieder zurück nach Peking, weil sein Vater krank wurde und hat dann im Kunstbezirk, da standen sie, ein Atelier sozusagen bezogen. Er ist mit einer Künstlerin verheiratet und hat eine außereheliche Beziehung parallel laufen gehabt. Ihm wird auch Bigamie vorgeworfen, bedeutet ein Doppelleben sozusagen zu führen. Und er hat mit dieser Frau, die in Berlin wohnt, einen kleinen Sohn. Und darüber spricht er tatsächlich auch. Ich habe ein Video gesehen, wo er dann gefragt wird von einem Journalisten, ob er ein Kind hat. Und dann sagt er, ja, hat er, aber nicht mit seiner Frau. sondern mit einer Freundin. Und da dachte ich so, okay, gut, ja, kann man ja machen, ne? Also, wie gesagt, das ein bisschen zu seiner Familiengeschichte nur im Hintergrund sozusagen. Nach seiner Rückkehr dann nach Peking wegen der Erkrankung seines Vaters fing er an, alte chinesische Keramik zu sammeln, Teile von Möbeln, Gebäuden, um die in seinen Werken eben in Zusammenhänge zu stellen. Denn er produziert und kombiniert auf sehr provokative Art und Weise traditionelle Symbole chinesischer Geschichte mit zeitgenössischen Themen. Damit hatte er immer sehr stark gespielt, mit diesen Gegensätzen und Kontrasten, um damit quasi auf bestimmte Gegebenheiten aufmerksam zu machen. Ne? Er hat sich viel engagiert für Menschenrechte, für Demokratie, er übt Kulturkritik und prangert das globale Ungleichgewicht der Macht an. Und jetzt könnt ihr euch natürlich vorstellen, dass man, wenn man das tut und wenn man das auch noch in China macht, ja, dass man zu einer politischen Zielscheibe wird, logischerweise. Ne? Also wer gerade Machtverhältnisse, Systemkritik auch in so einem kommunistischen System sozusagen anprangert, ja, der wird natürlich, den beobachtet man auf jeden Fall. Und um so ein paar Beispiele zu nennen, also er gründete dann zum Beispiel relativ früh eine Galerie in China, Art Archives and Warehouse für experimentelle Kunst, weil genau das war ja das, was er gemacht hat eben in Peking. Er schuf Werke, die sich mit älteren chinesischen Kunstgegenständen und mit der Kulturrevolution auseinandersetzten. Und da hat er viel Pop-Art einfließen lassen. Also auch so die Subkulturen fanden das natürlich cool, weil er eben nicht ein Künstler war wie sonst, sondern da sehr systemkritisch mit coolen Elementen, Pop-Art-Elementen gearbeitet hat. Er schrieb einen sehr bekannten Blog Mitte 2000, 2005, der zu gesellschaftspolitischen Themen Stellung genommen hat, sowie auch zu Kunst und Architektur. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, was dort damit passiert ist. Er hat natürlich Kritik gegenüber der chinesischen Regierung geäußert und der Blog wurde ein paar Jahre später gesperrt. So, so fing das dann an, ne? Wegen seiner politischen und gesellschaftlichen Engagements war er regelmäßig harten Repressalien durch chinesische Behörden und der Polizei ausgesetzt. Das war auch echt nicht witzig, denn bei einem Polizeieinsatz zum Beispiel hat er so schwere Kopfverletzungen erlitten, dass er Hirnblutungen bekommen hat und dann später im deutschen Krankenhaus in München in Großhadern operiert wurde tatsächlich. Also der ist da richtig reingegangen, der hat viel erleben müssen, sich dem auch ausgesetzt sozusagen, ne? Und dann waren da so Themen zum Beispiel, dass das Staatssystem ihm gesagt hat, sie würden ihr sein Atelier in Shanghai räumen, weil er das müsste, weil es einfach nicht systemkonform ist. Und dann hat er daraus wieder eine Aktion gemacht, ja, hat gesagt, ich mache eine Abrissparty, hat das online gestellt, hat dann irgendwie mehrere, also 800 bis 1000 Leute haben darauf reagiert und dann kam er aber, wurde festgenommen, kam 2 Tage in Hausarrest. Die Party hat da trotzdem stattgefunden ohne ihn. Aber also er hat quasi aus diesen Themen, die ihm vorgeworfen wurden, wo er im Endeffekt auch sehr stark reglementiert wurde, hat er Aktionen gemacht. Das fanden natürlich alle noch weniger geil, ne? Kann man sich vorstellen, ja. Und Presseberichten zufolge sprach er sich gegen die Umweltzerstörung und auch mangelnde Bildungschancen in China aus. Und Zitat, die Regierung, das gesamte System opfert Bildung, Umweltressourcen und die Interessen der meisten Menschen nur, damit einige wenige Menschen mit Verbindung zur Regierung extrem reich werden können. Und mit solchen Sätzen kritisiert er halt das System, ne, und setzt sich halt ein. Es ging um verschiedene Skandale, wo er im Endeffekt noch sich eingesetzt hat. Dann sollte er ins Gefängnis. Also ihr kriegt ein Bild von dem Typen, ja. Also der hat einfach sehr, sehr viel angefochten. Ihm wurde immer wieder gedroht. Und dann ist das passiert, was wahrscheinlich irgendwie fast schon mit Vorankündigung passiert ist, was vielleicht auch der ein oder andere von euch mitbekommen hat, denn das ist gar nicht lange her, vor genau 10 Jahren wurde er dann in China verhaftet und ist 81 Tage lang unter dem Vorwand der Steuerhinterziehung festgehalten worden. Und das Verrückte damals war, man wusste nicht, was mit ihm passiert ist. Er hatte keinen Kontakt, er durfte keinen anwaltlichen Kontakt haben. Man wusste nicht, wo er war. Man wusste nicht, ob der noch lebt. Ne? Mhm. Also schon echt richtig krass, was da damals passiert ist. Und die Ehefrau zum Beispiel des Künstlers hat Redeverbot bekommen. Ja, sowas muss man sich einfach mal vorstellen. Mehrere seiner Mitarbeiter waren ebenfalls einfach verschwunden. Ja, auch sein Anwalt wurde nicht mehr gesehen. Also da steckt viel, viel mehr noch dahinter. Da gehen wir jetzt gar nicht im Speziellen drauf ein. Aber was passiert ist, und das ist wirklich faszinierend, es ist eine Medienkampagne, eine große, mit Anschuldigungen gegen ihn in der Zeit gelaufen und gefahren worden in China. Und auf der anderen Seite aber gab es vermehrt sogar internationale Protestaktionen gegen seine Inhaftierung. Ne? Also der Vorfall ruft eben weltweit eine Riesenwelle des Protestes hervor, bei der auch eben viele prominente Persönlichkeiten seine Freilassung fordern. Er wird dann auch freigelassen, wie gesagt, nach diesen 81 Tagen und gegen Kaution und unter ganz hohen Auflagen. Er darf das Land nicht verlassen zum Beispiel für eine längere Zeit. Ein Jahr am Anfang und ich glaube, das hat sich dann sogar verlängert. Und er wird zu 1,7 Millionen Euro Steuern quasi, die er nachzahlen muss, verklagt. Ja, obwohl man bis heute nicht nachweisen kann, dass das irgendwie tatsächlich, dass er Steuerhinterziehung begangen hat. Ja, er sammelt die Summe und zahlt innerhalb von ein paar Wochen auch mit anonymen Spenden. Das heißt, auch sein Umfeld, ja, wurde aktiviert und es gab ganz viel anonyme Spenden, die sich eben dann für ihn groß gemacht haben. Und ganz unbeirrt davon, ne, also schafft er weiterhin sehr streitfreudige und sozial engagierte Kunst und er hat riesengroße Projekte. Einige sind so ganz großformatige öffentliche Projekte, gehören eben auch zu seinen populärsten Werken. Und das habt ihr vielleicht schon mal gehört, das war auch im Zuge seiner Ausstellung hier in Deutschland, in Düsseldorf, die Sunflower Seeds, das ist quasi eine Ausstellung, die hat er damals fürs Tate in London, fürs Museum quasi erstellen lassen und das ist eine der größten Hallen in dem Museum, wurden mit über 100 Millionen kleinen handgemalten Sonnenblumenkernen aus Porzellan bedeckt, also kann man sich gar nicht vorstellen, aber wirklich, als wenn man das gesehen hat, dachte man, das sind halt Sonnenblumenkerne und wenn man dann mal näher dran gegangen ist und das angefasst hat, dann waren das kleine Porzellan, also wie so Kapseln, die dann bemalt wurden als Sonnenblumenkerne. Why, fragt man sich, ja? Ja, die Kerne irgendwie für diese Installation wurden in Werkstätten in der chinesischen Porzellanhochburg Yingjiezhen hergestellt. Und das Verrückte dabei war, das war eine Produktion von 2 Jahren, ja, nur für diese Ausstellung hat er 1600 Menschen quasi in dieser Porzellanhochburg zusammengebracht, um da Aufmerksamkeit auf diese Stadt zu bringen und ein Zeichen von Mitgefühl und Freundschaft und Gesten der Humanität in einer inhumanen Ära darzustellen. Super spannend eigentlich, dieses ganze Projekt allein, könnte ich jetzt eine Stunde drüber sprechen. Aber, und wie gesagt, also der hat groß gedacht, ne? Das war jetzt nicht klein-klein, sondern das war die größte Halle des Tates, das war die größte Halle im K20, wo er dann einfach hunderte Millionen, ach Milliarden waren das wahrscheinlich, dieser Kerne einfach auf dem Boden hatte, einfach wie so ein Sonnenblumenkernfeld, muss man sich das vorstellen. So, nochmal zurück zu ihm. Also, und ich habe vorhin von Berlin erzählt, jetzt bewegen wir uns ja die ganze Zeit im Moment in China und in den USA, aber er hatte eine große Ambition auch zu Deutschland und zwar insbesondere zu Berlin. Er fand das sehr, sehr inspirierend, die Kunstszene in Berlin und eben ihm wurde eine Gastprofessur an der Universität der Künste in Berlin angeboten. In der Zeit noch, wo er verschwunden war sozusagen, also die Gespräche sind mit Sicherheit vorher gelaufen, aber das kam in der Zeit dann ans Licht sozusagen. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, was das in Deutschland dann auch bewegt hat in der Zeit, als er dann weg war, ja, die Deutschen, die dann diesem Aktivisten eine Professur angeboten haben. Wenn euch das interessiert, googelt das mal, kann man ein bisschen was drüber lesen, was dann bei uns so in der Außenpolitik in der Zeit gelaufen ist. Und als er rausgekommen ist, wurde ihm die Stelle aber nach wie vor auch angeboten und er ist dann 4 Jahre später auch nach Berlin gezogen und hat diese Kunstprofessur angenommen. In 2015 war das und 4 Jahre eben mit seiner Frau dann auch in Berlin gelebt. Mhm. Aber jetzt könnt ihr euch vorstellen, ein Systemkritiker, da kommt auch Deutschland nicht ganz vorbei, ne, an der Systemkritik sozusagen. Und da muss man schon ein bisschen schlucken, wenn er das dann so beschreibt. Und zwar sagt er zu Deutschland, als er dann sich verabschiedet hat vor 2 Jahren oder Anfang letzten Jahres, es ist eine Gesellschaft, die offen sein möchte, aber vor allem sich selbst beschützt. Die deutsche Kultur ist so stark, dass sie nicht wirklich andere Ideen und Argumente akzeptiert. Es gibt kaum Raum für offene Debatten, kaum Respekt für abweichende Stimmen. Er vergleicht, er ist nach Großbritannien jetzt gegangen im Anfang letzten Jahres und vergleicht eben Deutschland mit Großbritannien als intolerant und unhöflich. In Deutschland habe man Deutsch zu sprechen. Die Sprache lernte er nicht und die Deutschen hätten eine tiefe Abneigung gegenüber Ausländern. Ähnlich wie die Chinesen seien die Deutschen autoritätsgläubig und ließen sich gerne unterdrücken. Zur Demokratiebewegung in Hongkong betonte Ai Weiwei, Deutschland interessierte sich nur für die wirtschaftlichen Beziehungen mit China und agiere daher gleichgültig. Also, auch Deutschland ist nicht weggekommen. Ne? Wie gesagt, er lebt jetzt, ist dann Anfang letzten Jahres nach Cambridge. Da ist er, da lebt er auch. Er hat sein Studio in Berlin noch. Er hat sein Studio in Dazhanzi in Peking und ist vom Time Magazine in die Liste der 100 einflussreichsten Menschen der Welt aufgenommen worden. Und seine Kunst wird weltweit an vielen, vielen Orten ausgestellt. Es gibt unzählige von Ausstellungen. Er war bei der Biennale und der Documenta, um nur zwei bekannte Orte zu nennen. Und wir sind schon am Ende meines Blogs angekommen. Vielleicht kommen wir da gleich noch kurz drauf. Er hat Anfang letzten Jahres zur Pandemie einen Film gedreht, Coronation, über die Abriegelung von Wuhan. Und auch ganz spannend. Aber da vielleicht gehe ich am Ende noch mal drauf ein. Was können wir lernen, ja, von so einem Wahnsinnigen, im wahrsten Sinne des Wortes, ja, wahnsinnig, wahnsinnigen Aktivisten, der ja sein Leben fast schon aufs Spiel gesetzt hat oder nicht fast, der permanent sein Leben eigentlich aufs Spiel setzt. Und ich habe zwei Learnings für mich mitgenommen. Das eine ist, unterschätze niemals die Kraft eines leidenschaftlichen Menschen, der keine Angst hat, das System zu kritisieren. Also, ne, die Kraft von Menschen, die eine Leidenschaft haben und sehr angstfrei einfach sind, sollte man nie unterschätzen, egal in welcher Situation, auch im Business-Kontext, glaube ich, und gar nicht im Sinne von angstmachend, ja, so unterschätzt denjenigen bloß nicht, sondern eher tatsächlich im Positiven zu sehen, das auch zu nutzen, ja, Menschen, die einfach tatsächlich sehr mutig sind, einzusetzen, da, wo sie ihre Stärken einsetzen können. Und das Zweite ist, vielleicht ein bisschen eine Floskel, aber Wissen ist Macht, das wissen wir. Ich finde es ganz wichtig, forme deine persönliche Meinung stets über eigene Erfahrung und hinterfrage dabei auch alles. Ne? Also es gibt ja auch immer wieder Menschen, die sagen, das kenne ich daher, das habe ich da gehört und sich so eine Meinung aus anderen Meinungen formen, was glaube ich zu dem Prozess der Meinungsbildung dazugehört. Aber über die eigene Erfahrung, er hat ja sehr viel einfach gemacht, sehr viel erlebt, hingereist zu bestimmten Orten einfach, ne, um bestimmte Dinge sich auch anzuschauen und sich dafür einzusetzen, ja, bis dazu, dass er wirklich festgehalten wurde, viel Erfahrung gemacht. Ja.
Ich fand auch noch was anderes spannend, was du da drin gesagt hast, wenn er wieder mit seiner Außensicht, ich habe ja in meinem Blog davon gesprochen, wie spannend auch immer so eine Außensicht sein kann, ne? Wenn er mit seiner Außensicht auf die deutsche Kultur guckt, nachdem er hier was, 2 Jahre verbracht hat? Vier Jahre. Ich hatte das damals auch gelesen und also einmal dachte ich mir, hey, da sollte man drüber nachdenken, denn zumindest die von uns, die in irgendeiner Form von der Kultur in Deutschland geprägt sind, können sich ja dann oder in von der deutschen Kultur geprägten Unternehmen arbeiten, können sich dann fragen, sind wir eigentlich offen für Ideen? Mhm. Oder hat er vielleicht recht damit an irgendeiner Stelle? Er sagt, in anderen Ländern sei das angeblich anders und da sei man irgendwie offener. Und wir sind ja alle der Meinung, dass Offenheit für neue Ideen wichtig ist.
Mhm. Ne? Ja.
Und gleichzeitig musste ich daran denken, dass ich damals einen Zeitungsartikel über seine Kritik an Deutschland gelesen habe. Und erinnere mich daran, dass ich das emotional nicht positiv aufgenommen habe. Ja. Ich weiß nicht mehr genau, warum. Ich bin jetzt ja eigentlich nicht so der krasseste Fahnenschwenker, um es mal so zu sagen. Mhm. Ich sehe die ganze Idee von Nationalstaaten allein schon kritisch.
Ja.
Trotzdem hat man diesen Reflex. Und das zeigt auch wieder was Spannendes daran an den Nachteilen, die auch Aktivismus haben kann oft. Mhm. Denn wenn sich Leute angegriffen fühlen, dann gehen die in eine Verteidigungshaltung.
Ja.
Und dann ne? So, dann machen die erstmal zu und dann sind die auch nicht mehr offen für neue Ideen und vielleicht ist das, was, weiß nicht mehr, was mir damals passiert ist, wann auch immer das war, als er Deutschland, wann er auch immer das Interview gegeben hatte, als ich das damals gelesen habe und was man sich immer auch klar machen muss, wenn man halt eben sagt, wir müssen doch jetzt hier mal zur Tat schreiten und wir müssen jetzt hier mal was tun und dementsprechend, ne, dann vielleicht, weiß nicht, aggressiv vorgeht oder sonst was, ne, muss man immer wissen, okay, also, so, das führt eigentlich, führt auch so ein bisschen zu so einem Thema, was ich bei Angela Davis mit drin habe. Da habe ich sowieso sehr viele Parallelen gefunden zu dem, was du gerade über Ai Weiwei erzählt hast. Aber vorher gönnen wir uns mal das entspannte andere Thema, was Pia uns mitgebracht hat, nämlich Outsourcing. Noch wieder was, was Unternehmen weiterhelfen kann. Verbunden mit dem Hinweis, wenn euch diese Workhacks gefallen und uns gefallen sie sehr, dann geht auf zipgate.de/learnings-podcast, denn da könnt ihr das Buch 24 Workhacks kostenfrei bestellen. Aus Papier und Pappe, per Post nach Hause, fürs Regal.
Yes, unbedingt
sollte man machen. Wir hören kurz rein.
Ich würde gerne über Workhack Nummer 12 mit dir sprechen. Wir sind hier in der Halbzeit angekommen von den 24 Workhacks. Da sagt ihr, selber machen ist ein Eckpfeiler eurer Philosophie. Und genauer schreibt ihr, das klingt sehr schön, wenn man das kauft, was alle kaufen, kann man auch nur verkaufen, was alle anderen verkaufen. Wo ist es denn besonders wichtig, Dinge nicht auszulagern und wo macht es dann vielleicht doch Sinn?
Ja, der Gedanke dieses Selbermachens, der kommt neben der Kreativitätsecke, die du jetzt gerade beschrieben hast, auch noch aus der Ecke, wo auch crossfunktionale Teams herkommen. Denn wenn ich beispielsweise mit einer Agentur arbeite, dann habe ich ständig was, was sich Handoffs nennt. Die Otto-Normal-Mitarbeiterin kennt solche Handoffs zum Beispiel aus Urlaubsübergaben. So, und wer sich jetzt gerade bei dem Wort Urlaubsübergabe nicht mindestens ein bisschen gegruselt und geschüttelt hat, der hatte noch keine. Denn Handoffs sind genau das, was in solchen Urlaubsübergaben drinsteckt. Total zeitaufwendig und am Ende bringen sie auf gar keinen Fall das auf die Straße, was die Person, die im Urlaub ist, auf die Straße gebracht hätte. Da ist PS und Qualitätsverlust komplett mit eingebaut. Bei Handoffs geht immer eine Menge verloren und deshalb wollen wir die eigentlich nicht. Soweit wird wahrscheinlich noch jeder einigermaßen mitnicken, aber die Lösung darauf ist oft nicht ganz so klar oder liegt nicht so auf der Hand. Wir können ja Leuten nicht verbieten, in den Urlaub zu fahren. Das wollen wir auch gar nicht, ganz im Gegenteil, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ein Weg, wie wir Handoffs vermeiden wollen, ist zum Beispiel, indem wir möglichst viel selber machen und das, was viele Unternehmen als die Werkbank verlängern bezeichnen, sehr selten oder am besten gar nicht machen. Wenn wir unsere Werkbank verlängern wollen, stellen wir Leute ein. So, und diese Leute arbeiten dann tagtäglich mit uns und atmen die Luft und die Gedanken, die wir atmen, sozusagen. Das kann selbst die allerbeste Agentur am Ende nicht leisten. Und deshalb kommt dann auch irgendwie eine zipgatige Lösung dabei raus. Denn diese Person, die dann mit uns arbeitet, die switcht ja nicht zwischen Kunden hin und her, sondern gräbt sich mit anderen Zipgatern im Zipgate-Universum ein und ist auch dann mit uns jeden Tag. Und dazu kommt dann noch ein Punkt. Wenn diese ultraschlauen Leute dann ongeboardet sind und ihre Arbeit machen und dann ihre ultraschlauen Köpfe erfolgreich auf das erste Thema geworfen haben und dann sind die ja irgendwann damit fertig, dann sind die ja immer noch da und können alles, was sie gelernt haben, auf das nächste Thema werfen. Und zusätzlich werfen die ja mit ihren schlauen Gedanken auch noch um sich und ihre schlauen Gedanken anderen Leuten an den Kopf und schlauen die auf. Eine verlängerte Werkbank, deren Vorteil ja ist, dass ich sie auch schnell wieder loswerde, die werde ich dann auch mit allem, was sie gelernt hat, los. Und das heißt, ich habe da viel Power reingesteckt, sie so nah wie möglich an du arbeitest mit uns und bei uns ranzukriegen, was aber nie wirklich 100% funktioniert. Habe mich durch Handoffs en masse durchgearbeitet und zwangsweise extra Loops eingebaut, weil die Handoffs eben immer irgendwas verloren gehen lassen. Und dann, wenn wir endlich smooth zusammenarbeiten können und das auf die Straße gebracht haben, sage ich dann, okay, ciao, war schön mit euch und fange gegebenenfalls mit einer anderen Agentur nochmal neu an, weil man ja auch auf die Kosten achten muss und da muss man ja auch mal andere pitchen lassen. So, dann lieber onboarden, selber machen und Produkte mit Zipgate-DNA produzieren. Das funktioniert bislang ganz gut, kann ich sagen. So, jetzt hast du aber auch gefragt, wo das am Ende doch vielleicht Sinn macht und wo das am Ende wirklich Sinn machen kann, ist, wo wir überhaupt keine Kompetenz haben und die langfristig auch nicht wieder brauchen werden. Als wir beispielsweise unsere Marke rebranded haben, da haben wir uns Hilfe von außen geholt und das war auch super so. Aber auch erst, nachdem wir denen ein klein bisschen unsere Art des iterativen und inkrementellen Arbeitens aufgedrückt haben. Die waren lange oder längere Feedback-Loops gewöhnt und wir haben denen dann irgendwann mehr oder weniger, haben denen auf dem Schoß gesessen und zusammengearbeitet. Und da kann dann alles, was doof ist, an Handoffs minimiert werden. Das kriegt man schon irgendwie hin. Und dann ist es nämlich keine verlängerte Werkbank mehr, weil ich selber keine Zeit für den Kram habe, sondern ein gemeinsames Projekt mit Leuten, die was können, was ich nicht kann.
Okay, danke Pia. Vom Thema Outsourcing kommen wir wieder zurück zu den Aktivisten. Eine Aktivistin haben wir noch.
Yes.
Wir hatten Greta Thunberg und Ai Weiwei und jetzt haben wir noch Angela Davis. Hat dir der Name eigentlich was gesagt?
Tatsächlich gar nicht. Deswegen bin ich super gespannt jetzt auf das, was du berichtest. Du hast ja gerade schon ein bisschen was erzählt. Und natürlich macht es dann manchmal ein bisschen Klick, 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 Klack im Kopf. Aber ich musste vorhin beziehungsweise nicht vorhin, sondern als wir dann wussten, wen wir nehmen sozusagen, kurz nachdenken. Aber lass mich hier überraschen.
Ich wusste auch nur oberflächliche Dinge über sie. Der ist sie mir immer wieder also als, ich hatte sie so als so eine Ikone der Bürgerrechtsbewegung so ein bisschen vor Augen, wusste aber auch nichts Genaues über sie. Fangen wir vielleicht noch einen Schritt vorher an. Also ich bin einerseits so voll begeistert vom Aktivismus der vergangenen Jahre. Beispiel Colin Kaepernick in der NFL. Sein Prozess mit dem Hinknien zieht sich ja jetzt auch zum Teil durch die Europameisterschaft, die gerade eben noch läuft. Und ich finde auch, dass man vielfach sieht, dass Aktivismus wirkt. Ähnlich wie, ja, Ai Weiwei kann ich jetzt nicht konkret an was festmachen, aber Greta Thunberg auf jeden Fall, hatte ich ja in meinem Blog gesagt. Ich habe das Gefühl, das und das wäre sonst vielleicht nicht so passiert, wenn sie das nicht gemacht hätte. So, gleichzeitig frage ich mich aktuell oft, ob unsere Gesellschaft nicht mehr Konstruktivität anstatt Polarisierung bräuchte. Ein bisschen wegen dem, was ich gerade zu deinem Ai Weiwei-Blog gesagt habe, dass man an sich selber einfach merkt, oh, der kritisiert uns jetzt hier, nachdem er hier 4 Jahre gewohnt hat, das gibt's doch gar nicht. Und dann hört man plötzlich gar nicht mehr zu, dabei hat er jedes Recht dazu, das zu sagen. Mhm. Und es ist zweitens eine extremst wertvolle Meinung von jemandem, der halt einen Außenblick auf die Gegend hat, wo du lebst, ne? Und ich denke mir das gerade, also auch oft, wenn ich mehr Konstruktivität anstatt Polarisierung bräuchten, weil es vielleicht ziemlich unwahrscheinlich ist, die andere Seite einfach besiegen zu können. Man wird wahrscheinlich einander eher überzeugen müssen und sich dann arrangieren müssen, mal ganz abgesehen davon, was passiert, wenn Konflikte gewalttätig werden. Und deshalb fand ich es nochmal spannend, neben den zwei Leuten, die heutzutage ja noch sehr, sehr präsent sind, wie Ai Weiwei, von dem ja jeder schon mehrfach was gehört hat, oder natürlich Greta Thunberg, die die letzten Jahre krass geprägt hat, gerade vor der Pandemie, Angela Davis, die ist auch noch aktiv und lebt, Gott sei Dank, auch noch, aber halt eben schon 77 Jahre alt und hat noch ganz andere Zeiten mitbekommen. Und das fand ich nochmal spannend, um sich ein paar Dinge klarzumachen. Also sie ist bis heute als Akademikerin und Aktivistin aktiv, hat aber auch Zeiten miterlebt, in denen Gewalt fester Bestandteil der politischen Auseinandersetzung war. Heute ist sie Professorin an der University of California in Santa Cruz. Sie engagiert sich für die Rechte von Afroamerikanern, für Frauenrechte, Armutsbekämpfung, Frieden und Gesundheitsversorgung. Und sie hat mehr als 10 Bücher veröffentlicht. Das unvermeidliche Time Magazine, was du auch schon erwähnt hattest bei Ai Weiwei, hat sie 1971 zur Frau des Jahres gewählt, beziehungsweise später sie zur Frau des Jahres 1971 ernannt und führt sie auch als eine der 100 einflussreichsten Personen des Jahres 2020. Angela Davis wuchs in Birmingham auf in den USA und in der Gegend, in der sie lebte, kam es damals während ihrer Kindheit und Jugend zu Bombenanschlägen auf Wohnhäuser von Afroamerikanern, weil Leute die schwarze Mittelschicht vertreiben wollten. 1963 starben zum Beispiel bei einem Brandanschlag des Ku Klux Klan auf eine Kirche 4 Mädchen, die Angela Davis persönlich kannte. So. Also so ging ihr Leben schon mal los. Ihre Mutter engagierte sich in der Kommunistischen Partei, die sich für die Rechte der Afroamerikaner einsetzte. Und später, während des Studiums, nahm Angela Davis dann an einer Demonstration gegen die Kuba-Krise teil, bei der die Welt so kurz vorm Atomkrieg stand in der Kuba-Krise, und lernte dabei den deutschen Professor Herbert Marcuse kennen. Von dem habt ihr vielleicht schon mal was gehört. Und von ihm lernte sie laut eigener Aussage, dass man gleichzeitig Akademiker und Aktivist sein könne. Da habe ich auch wieder ein paar Fragezeichen im Kopf, ob eigentlich Wissenschaft in der eigentlichen Definition und Aktivismus wirklich, wirklich zusammengeht. Aber das hat ihr Leben auf jeden Fall geprägt, immer beides zu sein. Das ist ja auch bis heute Akademikerin und Aktivistin. Und sie ging dann durch Marcuse zum Studieren tatsächlich nach Frankfurt am Main, wo sie dann unter anderem von Theodor Adorno und Max Horkheimer lernte und wurde auch Teil der Studentenbewegung in Deutschland. Wir befinden uns ja hier in den Hochzeiten der 68er-Generation. Sie schloss ihr Studium dann später in Kalifornien ab und machte ihren Doktor an der Humboldt-Universität in Berlin, die damals zur DDR gehörte. Anschließend wurde sie Assistenzprofessorin an der UCLA in Los Angeles. Es reicht es auch mit Unis, aber das ist ganz spannend, denn der damalige Gouverneur von Kalifornien, Ronald Reagan, wollte sie gerne entlassen sehen, da sie Mitglied der Kommunistischen Partei war. Wir befinden uns auch in der Zeit, wo es so eine Art Hexenjagd auf Kommunisten in den USA gab. Ein Richter entschied damals allerdings, das sei gegen das Gesetz, sie deshalb rauszuwerfen. Kurze Zeit später wurde sie dann trotzdem rausgeworfen wegen aufrührerischer Sprache, die sie verwendet habe. Sie war von 69 bis 91 Mitglied der Kommunistischen Partei der USA und wurde bei 2 Wahlen sogar als designierte Vizepräsidentin aufgestellt. Ja? Die wildeste Geschichte aus ihrem Leben zeigt aber,
vielleicht ganz gut, wie Aktivismus aussieht, wenn ein Land dem Bürgerkrieg nahe kommt. Den Eindruck habe ich zumindest dann dabei, wenn ich mir diese Geschichten reinziehe. Ich hole mal kurz aus. 1970, ein Gefängnis in Kalifornien. Angeblich werden die Gefangenen dort misshandelt, um ihren Willen zu brechen. Eines Tages bricht im Hof ein Kampf aus und ein Wachmann schießt von oben runter in den Hof und tötet dabei drei Afroamerikaner. 13 andere schwarze Gefangene treten daraufhin aus Protest in den Hungerstreik. In der anschließenden Untersuchung des Falles werden keine Afroamerikaner angehört, auch nicht die, die im Hof mit dabei waren. Und der Richter entscheidet am Ende auf justifiable homicide, also gerechtfertigten Totschlag, was auch eine sehr interessante Formulierung ist. 13 Minuten, nachdem diese Meldung über das Radio im Gefängnis ankam, also in dem Gefängnis, in dem das passiert ist, wurde dort ein weißer Wachmann von Gefangenen ermordet. Und später wurden 3 schwarze Häftlinge angeklagt. Sie sollen diesen Mann umgebracht haben. Die wurden dann als Soledad Brothers benannt nach dem Gefängnis. Und Angela Davis gehört jetzt wiederum zu den Aktivisten, die sich für diese Angeklagten einsetzten. Andere Prominente, die das gemacht haben, waren zum Beispiel Marlon Brando, Jane Fonda oder Noam Chomsky. Während eines anderen Verfahrens gegen einen Häftling aus eben diesem Gefängnis entführte der 17-jährige Bruder von einem der Angeklagten von den Soledad Brothers, befreite die Gefangenen, entführte den Richter und Jurymitglieder, nahm die als Geisel, um die Soledad Brothers freizupressen. Der 17-Jährige und die beiden Häftlinge, die er da befreit hatte, wurden dann von der Polizei erschossen und auch der Richter starb. Man konnte nicht ganz klären, ob er von der Kugel der Polizei erschossen wurde oder durch einen der Häftlinge. Die Waffen, die dieser 17-Jährige benutzt hatte, jetzt komme ich endlich auf den Punkt, waren 3 Tage zuvor von Angela Davis gekauft worden. Entsprechend wurde ein Haftbefehl gegen sie ausgestellt. Sie floh und landete auf der Most Wanted Liste des FBI. Und sie wurde schließlich verhaftet und wegen Mordes und Entführung angeklagt. Denn in Kalifornien ist die Beteiligung an so einer Straftat, wird ebenso mitbestraft, wie sie halt direkt begangen zu haben. Formierten sich damals Unterstützergruppen, denn sie sagte, sie sei unschuldig und habe damit nichts zu tun gehabt. Und zu diesen Unterstützern gehörten dann wiederum prominente Menschen wie John Lennon und Yoko Ono. Das war also ein sehr, sehr großes Thema immer, ne, woran sie da beteiligt war. Und sie wurde dadurch einfach zu einer sehr bekannten Person. Und nach 16 Monaten Gefängnis kam sie dann auf Kaution frei und wurde schließlich dann im Verfahren auch freigesprochen, weil ihr nicht nachgewiesen werden konnte, dass sie mit diesem Befreiungsversuch, mit dieser Entführung vor allem auch irgendetwas zu tun gehabt hätte. Und ich habe dann gemerkt, so viele inspirierende Aussagen und Geschichten es von ihr gibt und so viele Preise sie gewonnen hat und so weiter, tue ich mich schwer mit ihr. Und gar nicht mal jetzt unbedingt wegen dieser Geschichte, sondern gab es auch andere Sachen, zum Beispiel die Unterstützung der DDR. Während Ronald Reagan in den USA ihr Feind war, traf sie in der DDR Erich Honecker und hielt dann eine Rede, in der sie die Grenzsoldaten der DDR als Verteidiger der Freiheit lobte. Das fand ich jetzt wieder persönlich schwierig, denn meine Familie ist aus der DDR geflohen, nachdem mein Opa da zu Unrecht wegen angeblicher politischer Verbrechen im Knast war, bevor er dann später freigesprochen wurde. Das war so ein bisschen so ähnlich, wie du das gerade meintest bei Ai Weiwei. Man weiß erstmal gar nicht, wo ist der überhaupt hin, bis man irgendwann erfährt, aha, der ist inhaftiert. Dann weiß man aber auch nicht, warum denn überhaupt, was wird ihm vorgeworfen. Und da im Knast wird man dann jeden Tag des Schlafes beraubt und verhört, bis man dann hoffentlich endlich was gesteht, was man niemals gemacht hat. Das waren jetzt nicht so viele Monate oder Jahre, was du erzählt hast, wie bei Ai Weiwei, aber toll ist es halt eben trotzdem nicht. Und deshalb habe ich mich jetzt wieder persönlich damit schwer getan, dass sie halt eben diesen Support für die DDR da halt eben mit drin hatte. Aus ihrer persönlichen Geschichte verstehe ich dann aber wiederum voll, was sie am Kommunismus gut fand und wie sie dann DDR-Supporterin werden konnte. Ja, Hexenjagd auf Kommunisten in den USA. Die kommunistische Partei hat sich für die Rechte der Afroamerikaner eingesetzt. Jetzt mal ganz abgesehen von der ganzen Theorie, die da halt eben dahinter steckt. Das hat sie dann halt auch dem real existierenden Sozialismus näher gebracht. Aber man muss dann halt eben sagen, fällt einem dann so auf, wenn man sich halt aus so wilden Zeiten so eine Biografie reinzieht, ja, durch ihren Kampf gegen rassistische und totalitäre Elemente in den USA, den man voll nachvollziehen und gutheißen kann, übersah sie dann wiederum den Totalitarismus der DDR. Und da habe ich mich gefragt, was man eigentlich daraus lernen kann. Was ich durch diese ganzen Dramen und die Tragik ihres Aktivismus illustrieren möchte, ist, es ist eine Illusion, dass man in einen Kampf gehen könne, ohne sich auch selbst schuldig zu machen. Und sei es nur dadurch, dass man die Fehler der eigenen Gruppe übersieht und falsche Verbündete unterstützt. Ich glaube, das sind einfach so Zuspitzungen, die automatisch passieren, wenn Menschen einmal auf Kampfmodus sind. Jetzt mal abgesehen davon, dass man sich
selbst ins Unrecht setzt, habe ich dann noch von dem Buch Why Civil Resistance Works, The Strategic Logic of Nonviolent Conflict gelesen. Und darin beschreiben die Autoren, auch das findet ihr auf learnings.de, das Buch, beschreiben die Autoren, dass gewaltfreie Bewegungen historisch betrachtet erfolgreicher sind als gewalttätige Bewegungen. Warum? Weil sich ihnen mehr Menschen anschließen und weil die weniger Backlash auslösen. Kann man sich ja vorstellen. Mhm. Die haben 323 Bewegungen ausgewertet, historische, und die Ergebnisse waren eindeutig. Gewaltfrei funktioniert besser. Und ich finde, das gilt auch, wenn man den Kampf metaphorisch versteht und auf Auseinandersetzungen im Berufsleben bezieht. Also Gewalt ist jetzt hier eher eine Metapher. Es geht um die Frage, wie sehr gehen wir in Konflikt oder wie sehr versuchen wir konstruktiv an einer Lösung zu arbeiten. Ja, es geht nicht wirklich darum, beruflich jetzt zu sagen, wir tragen das jetzt mit dem Faustkampf auf dem Hof aus. Ich finde, man sollte sich immer darauf konzentrieren, konstruktive Lösungen zu finden und nicht der Emotion folgenden Gegner besiegen zu wollen, auch wenn einem das schnell so geht. Kenne ich auch von mir selber. Und das eben zum einen aus moralischen Gründen, aber auch aus ganz egoistischen, denn es führt eher zum Erfolg, wenn man das so tut und halt eben auf diesen Reflex verzichtet. Nur mal kurz zur Klarstellung, Angela Davis ist jetzt meiner Meinung nach, also sie ist keine Gewalttäterin und sie ist auch keine Verbrecherin, sondern sie taugt zum Vorbild. Und dementsprechend noch einmal vielleicht einen inspirierenden Gedanken von Angela Davis zum Schluss. Sie spricht in einer Rede davon, dass wir heute von der Arbeit der Aktivisten der Vergangenheit profitieren. Das gilt für eine schwarze lesbische Frau wie sie wahrscheinlich noch mehr als oder definitiv mehr als für mich. Aber dass wir hier in Deutschland nicht mehr im Nationalsozialismus leben und auch nicht in der DDR, ist auch nicht vom Himmel gefallen. Und Angela Davis beschreibt, wie sie der Gedanke an Helden der Vergangenheit motiviert. Sie sagt, ich mag den Gedanken, dass wir heute in der Welt leben, die sie sich gewünscht haben. Genauso schaffen wir heute die Möglichkeiten für das, was in 50 Jahren passiert. Andere werden in der Welt leben, die wir uns heute vorstellen. Eine Welt, die ohne unseren Aktivismus nie existieren wird. Wir müssen immer daran glauben, dass wir letztlich die Welt verändern müssen. Und den Gedanken finde ich stark. Also auch gerade nicht nur, man kann vielleicht, wenn es gut läuft, irgendwie etwas verändern, sondern de facto wird das, was wir heute machen, das prägen, was danach passiert. Ja, wir wissen nicht, ob unsere eigene Vision sich jetzt wird durchsetzen können und wir wissen auch nicht, wie lange es dauert, bis das vielleicht passiert, aber wir wissen, dass Menschen in 50 Jahren in einer Welt leben werden, die von Ideen geprägt sein wird, die wir heute haben. Die Ideen, die wir entwickeln, die Wege, die wir einschlagen, die Dinge, die wir anstoßen, prägen definitiv die Welt des Jahres 2071. Der Gedanke sollte einem, glaube ich, eine Menge Glaube auch nochmal an die eigene Wirksamkeit geben, die man haben kann, ähnlich wie man das bei Greta Thunberg auch schon gesehen hat. Wenn man sich das nächste Mal fragt, wie zur Hölle man diese riesig erscheinenden Ziele eigentlich erreichen soll, die man sich vielleicht gesetzt hat, ja, dann ist das, glaube ich, ein guter Gedanke. Deshalb, das ist mein zweites Learning. Wie das Jahr 2071 aussehen wird, hängt davon ab, wie wir es uns heute vorstellen.
Sehr weise Worte, auf jeden Fall zum Schluss, ne? Also, finde ich spannend und ich glaube, man muss ein bisschen selbstlos sein, nicht nur ein bisschen, um genau das machen zu können, ne? Weil ich glaube, wenn man jemand ist, der nur im Jetzt ist und auch sagt, ach, da denke ich gar nicht dran, was kommt, irgendwann bin ich halt tot, so ungefähr, ne? Dann kann man ja überhaupt gar nicht in diese Wirksamkeit reinkommen, ne? Also du musst ja schon letztlich, glaube ich, selber dich ein Stück weit zurückstellen und für das große Ganze kämpfen, ne? So, wenn ich das so ein bisschen so, ja. Oder?
Ja,
ist das so?
Irgendwie schon, aber gleichzeitig denke ich mir auch gerade je größer die eigene narzisstische Ader ist, desto größer stellt man sich doch auch den Grabstein vor, den man gerne mal irgendwann auf seinem Grab hätte, oder? Also ja, da möchte man ja auch so aus egoistischen Gründen schon, dass einen alle noch Jahrtausende verehren.
Aber das glaube ich zum Beispiel nicht, dass das ein Hintergrund ist, wenn du dir jetzt die drei zum Beispiel anguckst, dass das etwas ist, worüber sie sich wirklich Gedanken gemacht haben, ob der Grabstein, also jetzt mal um in der Metapher zu bleiben, dass ich glaube, du musst einen gesunden, was heißt Narzissmus, also du musst sehr stark lieben das, was du tust und glaube ich, sonst kannst du ja gar nicht mit großer Leidenschaft das irgendwie machen, was du, an das du glaubst, ne, so. Aber ich glaube, das ist schon nochmal ein Unterschied, machst du das für dich und für deinen eigenen Erfolg und für deine eigene Anerkennung und für deinen, mir gehört die Welt und guckt mich alle an oder machst du das für etwas Größeres, ja, so.
Hast du recht, ne? Also ich glaube auch für den Gedanken, Führ dir das Jahr 2071 vor Augen. Mhm. Das kann auch für den Narzissten funktionieren. Wenn man jetzt an die drei denkt von gerade, ich glaube, die wurden oft eher oder werden oft eher von einem sehr starken Ungerechtigkeitsempfinden beispielsweise angetrieben.
Ja, das glaube ich auch.
Also mindestens, ich habe mich jetzt nicht so tief mit Albert Way beschäftigt. Von dem weiß ich tatsächlich das meiste, was ich von ihm weiß, weiß ich von dir, weil du es mir gerade erzählt hast. Aber mindestens bei Greta Thunberg und bei Angela Davis hatte ich das Gefühl, dass das für die so die Triebfeder ist. Und
ich denke, das wird absolut, das ist bei ganz genauso. Ja. Natürlich, ein Ungleichgewicht, eine Ungerechtigkeit. Das ist, glaube ich, oft für Menschen, die aktiv für etwas kämpfen, glaube ich, dieses Empfinden von, dass etwas nicht fair ist zum Beispiel. Ne? Und dass du daraus ja einen Motivator irgendwo in dir selber irgendwie aufbaust, Dinge zu verändern. Und das war ja jetzt hier auch bei der Angela Davis auf jeden Fall so, die dann natürlich moralisch, das sind ja Dinge, die man sich schon natürlich anschaut, das hast du ja auch erwähnt, wo dann immer so ein bisschen natürlich dieses sich selber schuldig zu machen, diese ethisch und moralischen Grenzen ja auch irgendwo übergangen werden, beziehungsweise die, glaube ich, selber, die nochmal selber ausgelegt werden. Also was sind meine eigenen Grenzen? Und ich glaube, gerade Aktivisten haben dann immer so eine spezielle Auslegung noch von ethisch und moralisch, so nach dem Motto, das musste ich aber machen, damit das überhaupt dahin kommt. Mhm. Verrückt übrigens, diese auch Joseph Beuys, ich habe ein Video von ihr gesehen und das heißt, ich kannte die Geschichte jetzt schon, ohne dass ich sie wusste und habe mir den Namen nicht gemerkt von ihr. Von daher ziemlich witzig, auch wieder in der Ausstellung.
Ach krass.
Und jetzt, also sie wurde halt interviewt in ihrem heutigen Alter und hat das alles beschrieben, was passiert ist. Und das habe ich mir angehört. Mhm. Und und jetzt hatte ich gerade ganz viele Déjà-vus, als du das hier nochmal erzählt hast. Genau, lustig. Ich sollte mir Namen merken, definitiv.
Und ich sollte auch so ein Mensch werden, der gerne in Ausstellungen geht.
Ja, mach
wie
das.
Wie du es bist. Das klingt auf jeden Fall spannend. Und ja, das, was wir jetzt am Ende hatten, also ich finde, das ist halt ein Thema, was man immer von beiden Seiten sehen kann. Ne? Auf der einen Seite ist die Spaltung, die wir in unserer Gesellschaft haben, nicht unbedingt etwas Positives. Und da kann man auch jedem der Aktivisten bestimmt auch irgendwo irgendwas vorwerfen. Gleichzeitig ist es halt wahnsinnig inspirierend, dass sie durch ihr hohes Ungerechtigkeitsempfinden Leute sind, die halt über Ungerechtigkeiten und falsche Dinge nicht einfach hinweggehen.
Ja.
Wie wir alles vielleicht immer wieder, was heißt vielleicht, tagtäglich tun, weil wir den Fokus dann gerade woanders hinlegen. Und vielleicht kann man auch von Ungerechtigkeit das noch weiter abstrahieren und sagen, so über falsche Dinge hinweggehen. Zu wissen, vielleicht auch in einem Unternehmen oder in eigener Arbeit, ey, das ist so nicht richtig und das sollte so eigentlich nicht sein, aber da gehe ich jetzt drüber hinweg und richte das Augenmerk halt eben auf andere Dinge.
Ja, also genau. Und da ist, glaube ich, immer die Frage, welche Grenzen übergehst du? Ne? Also ist es ein Mindset-Thema, wo du halt selber vielleicht gerade sagst, ist vielleicht der ein oder andere noch gar nicht so weit, weil er sich mit bestimmten Dingen noch nicht beschäftigt hat inhaltlich. Das heißt, ich breche jetzt Regeln. Ja, einfach, ich verletze damit aber keinen, ich bringe da keinen um und ich stürze auch das Unternehmen jetzt gerade nicht in den Bankrott, ja. Mhm. Oder starte ich eben eine Bewegung, die genau diese anderen Dinge einfach auslöst. Und ich glaube, das ist ein großer Unterschied. Und auch bei solchen Bewegungen, die oft gestartet werden, hat das ja ganz, ganz viele unterschiedliche Ebenen. Du hast ja einmal wirklich diese Aufmerksamkeitsebene, dieses etwas anzustoßen, überhaupt mal für etwas publik zu machen sozusagen. Und allein dadurch schon, allein, dass du dich vielleicht ein bisschen angegriffen gefühlt hast durch diesen Artikel, den du gelesen hast über Ai Weiwei, machst du dir Gedanken. So, und das ist ja zum Beispiel auch was gerade Aktivisten auch anregen oft. Die sagen ja gar nicht, komm mit auf alle Demonstrationen, sondern alleine, dass man sich kritisch damit schon auseinandersetzt, bewegt schon etwas. Allein, dass man darüber ein Gespräch führt mit jemandem, auch wenn man das nicht gut findet. Ne? Und das andere ist dann die Übertragung in die Umsetzung. Das sind dann nochmal zwei verschiedene Dinge, glaube ich. Also wer wird dann wirklich aktiv? Ne? Und das braucht man manchmal, gerade wenn man große Bewegungen startet. Manchmal, weil das wird ja auch oft kritisiert, ne, dass viele dann einfach nur diese Riesenbewegungen starten, aber am Ende des Tages die Umsetzung einfach gar nicht passiert. Aber du brauchst manchmal diese Bewegungen, um überhaupt zum Ministerium zu kommen, auf Staatsebene zu kommen.
Klar.
Ne, ich habe da was gemacht und habe 100.000 Menschen involviert. Ist was anderes als, ich habe dann einen geilen Business Case geschrieben, 5 Leute haben drauf geguckt, guck mal, da guckt nämlich dann keiner. Ne?
Ja.
So. Und das, glaube ich, abzuwägen, ist interessant.
Voll. Also war ja jetzt quasi schon das zweite Mal, dass wir zu einem ähnlichen Thema gesprochen haben. Die letzte Folge war schon im Detail sehr, sehr anders, auch von der Einflugschneise und den Themen, die wir am Ende besprochen haben.
Ja.
Aber stimmt auf jeden Fall, da hat dich der Herr Beuys zum Richtigen inspiriert, dass hier sehr, sehr viel für uns zu lernen ist und da zu holen ist. Wer sich noch mehr zu dem Thema anhören möchte, dem sei nochmal die Folge 9 ans Herz gelegt, die ich am Anfang erwähnt hatte, oder auch Folge 22, da ging es um Philosophen und da kommt unter anderem der erwähnte Aktivist und Philosoph Noam Chomsky vor. Okay, wollen wir zu unseren Learnings kommen und zusammenfassen?
Ja, auf jeden Fall. Ich starte mal mit meinen beiden Learnings. Also, unterschätze niemals die Kraft eines leidenschaftlichen Menschen, der keine Angst hat, das System zu kritisieren. Und eigne dir Wissen an und forme deine persönliche Meinung stets über eigene Erfahrung und hinterfrage dabei alles. Was hast du noch dabei?
Ich habe zum einen embrace who you are. Zweitens, setz dich der Naivität von Außenstehenden aus. Sie haben keine Ahnung und liegen deshalb genau richtig. Nummer 3, man kann nicht in den Krieg ziehen, ohne sich selbst schuldig zu machen. Such konstruktive Lösungen, statt den Gegner besiegen zu wollen. Und Nummer 4, wie das Jahr 2071 aussehen wird, hängt davon ab, wie wir es uns heute vorstellen.
Ja, und so schließen wir auch mit dem kleinen Ausblick auf das Jahr 2071 sozusagen, sind wir schon am Ende unserer Learnings-Folge gekommen. Und wie immer, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Anregungen habt, meldet euch einfach bei uns kontakt@learnings.de oder schreibt uns auf den sozialen Medien bei Instagram oder LinkedIn. Abonniert unseren Podcast auf iTunes, Spotify und ja, bleibt dran, bleibt dabei. Wir freuen uns auf jeden Fall auf nächste Woche.
Genau, nächsten Mittwoch geht's weiter. Wenn ihr unter der Woche noch was zu lesen braucht, denkt dran, holt euch das Buch 24 Workhacks von Zipgate auf zipgate.de/learnings-podcast, denn ihr als unsere Freunde bekommt es sogar kostenlos nach Hause geschickt. Wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao.
Macht's gut. Tschüss.